Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
12 Tage. So lange dauert die russische Invasion in der Ukraine nun schon an. Und bisher sind alle Versuche, diesen Krieg zu stoppen, gescheitert. Unzählige Menschen sitzen in einigen der besonders umkämpften ukrainischen Städte fest. Evakuierungsversuche mit Waffenruhen waren bisher auch nicht erfolgreich. Und der Beschuss der russischen Armee auf die Städte und Gebiete geht weiter. Am Donnerstag wollen der ukrainische und der russische Außenminister im türkischen Antalya zusammenkommen und sprechen. Es wird das erste Treffen auf Regierungsebene sein in diesem Krieg. Aber die Erwartungen sind gedämpft, weil Russlands Präsident Wladimir Putin bisher überhaupt nicht von seinen Forderungen abrückt. 1,7 Millionen Menschen sind laut UN bereits aus der Ukraine geflohen. Und auch in Deutschland kommen immer mehr Geflüchtete an. Und die Hilfsbereitschaft, die eigene Wohnung oder das Zimmer zur Verfügung zu stellen, die ist groß. Aber Jonas Karkoschke vom Projekt Zusammen Willkommen, der sagt, dass es wichtig dabei ist, die eigenen Motive auch zu hinterfragen.
Also wir sind super froh darüber, dass Leute Zimmer anbieten. Auch wir bekommen mehr Angebote und wir wollen auch gar nicht sagen, dass das verkehrt ist, das zu tun oder so. Wir wollen nur dazu anregen, sich vorher Gedanken zu machen, warum biete ich jetzt ein Zimmer an? Warum biete ich auch jetzt erst ein Zimmer an? Weil ja seit Jahren Menschen auf der Flucht sind.
Was wir sonst beachten sollten, wenn wir Unterkünfte zur Verfügung stellen wollen, das ist unser Thema gleich hier. Und dass der Krieg in der Ukraine auch in Deutschland ankommt, das merken wir natürlich, wenn Geflüchtete hierher kommen. Aber wir merken auch die wirtschaftlichen Folgen immer stärker. Und das macht sich gerade vor allem bei den hohen Energiepreisen bemerkbar.
Der ADAC nennt da als Durchschnittspreis für Diesel gestern 1,98 Euro. Der Benzinpreis lag demzufolge bei 1,96 Euro. Und auch der Preis für Erdgas, der hat heute an den Energiebörsen Sprünge gemacht, innerhalb eines Tages von bis zu 60% nach oben.
Was da noch auf uns zukommen könnte, auch das Thema hier am Montag, dem 7. März. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, die eigene Wohnung oder ein Zimmer zur Verfügung stellen. Für die Menschen, die gerade vor dem Krieg in der Ukraine fliehen und auch in Deutschland Zuflucht suchen. Das machen gerade viele Menschen auch in Deutschland. Auf einem Post auf Instagram schreibt das Projekt Zusammenleben Willkommen dazu: Es ist schön, dass so viele Wohnraum für Geflüchtete anbieten, aber Aktionismus ist gefährlich und darf nicht deine Verarbeitungsstrategie für diese belastende Situation sein. Der Post geht dann noch weiter und ist auch vielfach geteilt worden. Und wir sprechen jetzt mit Jonas Karkoschke drüber. Der arbeitet bei dem Projekt und der vermittelt dort schon seit 2014 WG-Zimmer an Geflüchtete. Ihr habt in eurem Post auch darauf hingewiesen, dass es eben ganz wichtig ist, sich kritisch zu hinterfragen. Inwiefern ist das wichtig, wenn man wirklich was anbieten möchte?
Also wir sind super froh darüber, dass Leute Zimmer anbieten. Auch wir bekommen mehr Angebote und wir wollen auch gar nicht sagen, dass das verkehrt ist, das zu tun oder so. Wir wollen nur dazu anregen, sich vorher Gedanken zu machen, warum biete ich jetzt ein Zimmer an? Warum biete ich auch jetzt erst ein Zimmer an? Weil ja seit Jahren Menschen auf der Flucht sind, seit Jahren unter schlechten Umständen hier in Deutschland auch in Lagern leben müssen etc. Genau, und häufig steckt auch Rassismus dahinter und auch das muss benannt werden, sind wir der Meinung. Und genau, mit diesem Post, der ja auch ziemlich viel rumging jetzt, wollten wir einfach dazu anregen, bevor man eben was anbietet, so als Kurzschluss und vielleicht auch um selbst das Gefühl zu haben, irgendwas ausrichten zu können in so einer Situation, die ja für uns alle auch belastend ist natürlich, dass man da vorher einfach mal sich ein paar Punkte überlegt und drüber nachdenkt und reflektiert, warum ist diese Solidarität erst jetzt da?
Stichpunkt Rassismus. Da meinst du dann auch, dass man beispielsweise damals als 2015, 2016 viele Menschen beispielsweise aus Syrien gekommen sind, dass man da vielleicht denen nichts angeboten hat, aber jetzt bei den Menschen aus der Ukraine vielleicht viel gewillter ist zu helfen? Oder was meinst du konkret?
Ja, generell ist es ja einfach so, dass medial, aber auch politisch die Leute, die jetzt gezwungen sind, aus der Ukraine zu flüchten, sehr viel besser behandelt werden als POC und BPOC, die letzten Jahre schon hier angekommen sind und seit Jahrzehnten ja teilweise hier in Deutschland ankommen. Das heißt, der Rassismus, der da passiert, wird quasi an die Leute getragen und von denen dann teilweise auch weitergetragen, weil so ein Bullshit vermittelt wird, wie diese Menschen sind unserem Kulturkreis viel näher und was ja einfach dazu führt, zu Fremdenhass, aber auch eben Rassismus, den immer weiter zu reproduzieren. Genau.
Wenn du sagst, man soll sich die eigenen Motive kritisch hinterfragen, aber eben auch überlegen, was man wirklich anbieten kann, hast du auch eben gesagt, dass kurzfristige Lösungen eher schwierig sind. Worauf sollte man denn konkret achten, wenn man wirklich ernsthaft ein Zimmer oder eine leerstehende Wohnung oder was auch immer zur Verfügung hat? Also was wären gute Optionen, sage ich mal?
Ich denke, wichtig ist auch zu sehen, was kann ich denn selbst überhaupt leisten und über welchen Zeitraum. Also zum Beispiel habe ich von Leuten gehört, die als Familie zusammenleben und dann irgendwie alle in ein Zimmer zusammenrücken, um ein Zimmer eben Leuten zur Verfügung zu stellen, was natürlich super nice ist, was aber auch schnell zu Konflikten führen kann. Und diese Konflikte für Leute, die gerade hier ankommen, die vom Krieg geflüchtet sind, denen dann noch sowas aufzubürden, das macht es nicht besser sozusagen. Ne? Oder wenn die Leute, für die man 2 Wochen ein Zimmer zur Verfügung gestellt hat, danach müssen sie ausziehen. Und wahrscheinlich rechnet man, wenn man jetzt nicht so im Thema ist, damit, dass der Staat dann irgendwann Bescheid gibt und sagt, hey, wir haben jetzt eine Wohnung für die gefunden. Das wird aber nicht passieren. Also die Menschen werden in Massenunterkünften leben müssen. Der Staat ist da seit Jahren nicht gewillt, vernünftige Wohnmöglichkeiten für Geflüchtete anzubieten. Und deswegen muss man immer, wenn man sein Zimmer eben anbietet, schauen, kann ich denen auch eine Perspektive bieten?
Wie wichtig ist das grundsätzlich, dass es aber solche privaten Möglichkeiten der Unterkünfte gibt? Weil ich meine, es gibt ja auch staatliche Unterbringungsmöglichkeiten. Ist es trotzdem wichtig, dass die Zivilgesellschaft da ja auch Privatsachen anbietet?
Ja, also das hat mehrere Aspekte. Unsere grundsätzliche Arbeit beim Projekt Zusammenleben Willkommen kritisiert ja die zentrale Unterbringung eben in Massenunterkünften und Lagern seit 2014 bereits. Und wir regen ja dazu an, natürlich auch, wie geht es immer an, zu melden, um eben geflüchteten Menschen die Möglichkeit zu bieten, hier besser anzukommen, privates Netzwerk aufzubauen etc. Das hat ja viele Vorteile. Und wir kritisieren eben an Lagern, dass die Unterbringung da größtenteils sehr menschenunwürdig ist und passiert und das auch gar nicht mehr in der Öffentlichkeit auftaucht, dass über 300.000 geflüchtete Menschen immer noch in Lagern leben, plus die Leute, die jetzt neu dazukommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, der Staat hat Geld, um den Leuten, also der könnte alle Leute, die jetzt gerade ankommen, in Hotels unterbringen oder leerstehende oder wenig genutzte Regierungsgebäude zur Verfügung stellen. Es gibt Möglichkeiten, dass die Unterbringung von geflüchteten Menschen jetzt an Privatpersonen hängen bleibt. Das sollte natürlich eigentlich die Pflicht und Aufgabe des Staates sein. Und dennoch ist es natürlich total schön und unterstützenswert, dass so viele Menschen sich solidarisch zeigen.
Wenn man jetzt wirklich sich kritisch hinterfragt hat, langfristig was anbieten kann für Menschen, an wen sollte man sich da am besten wenden? Worüber sollte das laufen?
Also da kann man sich einfach an uns, an Zusammenleben Willkommen wenden und sich auf unserer Website anmelden, beziehungsweise das Zimmer anmelden oder auch die Wohnung. Und wir haben Leute, die das schon lange machen, die aus der Sozialarbeit kommen, die teilweise selbst Fluchtbiografie haben. Und wir vermitteln WG-Zimmer und Wohnungen für Geflüchtete ab 12 Monaten.
Den fliehenden Menschen aus der Ukraine eine private Unterkunft anbieten. Das machen gerade viele Menschen auch in Deutschland. Warum es wichtig ist, sich dabei auch selbst kritisch zu hinterfragen und warum nicht jedes Angebot gut ist. Darüber habe ich in Deutschlandfunk Nova mit Jonas Karkoschke vom Projekt Zusammenleben Willkommen gesprochen. Das Projekt vermittelt seit 2014 schon WG-Zimmer an Geflüchtete.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr gerade an der Tankstelle vorbeifahrt und ihr euch den Spritpreis anseht, dann werden die Folgen von Russlands Angriff auf die Ukraine auch in Deutschland mehr und mehr wirtschaftlich spürbar. Die Preise für Energie im Moment, die erreichen jeden Tag einen neuen Höchststand. Der Spritpreis lag laut ADAC am gestrigen Sonntag so hoch wie noch nie. Und es gab noch was Neues. Der Diesel, der war an den Tankstellen im Durchschnitt teurer als Benzin. Raphael Krämer aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie kann das sein?
Ja, also der ADAC führt das darauf zurück, dass auch die Nachfrage nach Heizöl im Moment groß ist und offenbar, weil sich viele die Heizöltanks in ihren Häusern vollmachen gerade. Der ADAC sieht das so, dass es offenbar gerade Sorgen schon vor dem nächsten Winter gibt, also dass da Öl knapp werden könnte, weil Russland es dann vielleicht nicht mehr liefert. Und Diesel und Heizöl sind praktisch dasselbe, deswegen hängt das dann alles auch mit den Preisen an den Tankstellen zusammen. Der ADAC nennt da als Durchschnittspreis für Diesel gestern 1,98 Euro. Der Benzinpreis lag demzufolge bei 1,96 Euro. Und auch der Preis für Erdgas, der hat heute an den Energiebörsen Sprünge gemacht, innerhalb eines Tages von bis zu 60% nach oben.
Als ich heute an der Tankstelle vorbeigefahren bin, lag der Spritpreis bei über 2 Euro. Wir sprechen davon Höchstständen jeden Tag. Was kann da noch kommen?
Ja, da kann wohl noch einiges kommen. Also beziffert wird das im Moment aber eher für Öl als Rohstoff. Das wird ja per Fass, also in Barrel, gerechnet. Da hat sich der Preis schon dem bisherigen Rekordhoch so ziemlich angenähert. Dieses Rekordhoch, das gab es in der Finanzkrise 2008. Da kostete so ein Fass Öl $150 von der Nordseesorte Brent. Heute waren es schon $139 und Fachleute befürchten, dass es noch auf $200 steigen könnte. Dann nämlich, wenn Russland kein Öl mehr liefern sollte. Das würde wohl preislich nochmal ganz anders durchschlagen, nicht nur beim Sprit für Autos oder fürs Heizen.
Was wären denn sonst noch die Folgen?
Ja, man darf ja nicht vergessen, wo Öl noch überall drin steckt. Also es ist ja auch Rohstoff für Kunststoffe, damit zum Beispiel auch dann für Textilien, Stichwort Polyester, für die chemische Industrie, für Kosmetik, für Reinigungsmittel. Und hohe Spritkosten treffen ja nicht nur jeden mit seinem privaten Auto, sondern auch Speditionen, Fluggesellschaften, die Bahn, Reedereien. Also es werden auch die Transportkosten höher und damit alles teurer, was transportiert wird. Und Fachleute rechnen also damit, dass durch den hohen Ölpreis auch die Preise insgesamt weiter steigen werden.
Gerade beim Thema hohe Spritpreise kommen viele Politikerinnen und Politiker, treten in Erscheinung. Will die Bundesregierung da steuern?
Ja, also bisher noch nicht. Also es gibt Forderungen in der Richtung, dass es das geben soll. Die kommen vor allem aus Reihen von CDU und CSU. Da ist zum Beispiel CSU-Parteichef Markus Söder, der will 7% statt 19% Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe. Oder er hat auch schon die Idee, vielleicht die Mehrwertsteuer ganz auf null zu senken. Dann auch zum Beispiel der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans, der hat gefordert, Energiesteuern insgesamt auszusetzen zeitweise. Finanzminister Christian Lindner von der FDP hatte aber erstmal klargemacht gestern, dass er von solchen Ideen nicht viel hält. Er sagt, der Staat, der kann da nur abfedern und umverteilen, aber er kann nicht die Steuern komplett aufheben. Und Energie wird nicht der einzige Rohstoff bleiben, den Russlands Krieg gegen die Ukraine bei uns teurer macht.
Sondern kannst du noch ein Beispiel nennen?
Ja, da gibt es wirklich super viel. Also in den letzten Tagen, da gab es ja schon über Probleme zu lesen, dass Zulieferer für die Autoindustrie aus der Ukraine ausfallen, dass Russland und die Ukraine als Weizenproduzenten für viele Länder ausfallen. Und jetzt zeichnet sich zum Beispiel ab, dass zum Beispiel Soja und Kaffee aus Brasilien teurer werden könnten, weil in Brasilien Kunstdünger aus Osteuropa genutzt wird, der jetzt knapper wird durch den Krieg. Es ist also noch lange alles nicht zu Ende erzählt, was der Angriff Russlands allein wirtschaftlich für Folgen haben könnte.
Der Krieg in der Ukraine zeigt sich auch bei uns wirtschaftlich jeden Tag mehr. Die Infos hatte Raphael Krämer für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Berichte über den Krieg in der Ukraine beherrschen gerade die Nachrichtenlage. Auch bei uns auf Deutschlandfunk Nova ist das Thema natürlich sehr, sehr präsent. Aber natürlich hören auch andere Krisen nicht einfach auf zu existieren, nur weil sie gerade weniger Aufmerksamkeit bekommen. Der Kampf gegen die Klimakrise zum Beispiel. Und da stellt sich ja auch immer wieder die Frage, was kann ich eigentlich selbst tun, damit der Klimawandel nicht weiter voranschreitet? Also damit das 1,5-Grad-Ziel vielleicht doch noch eingehalten wird. Eine neue Studie, unter anderem von der University of Leeds in Großbritannien, hat sich jetzt mal ganz genau angeschaut, was jede und jeder Einzelne konkret bewirken kann. Und einige der StudienautorInnen haben daraus 6 konkrete Maßnahmen formuliert, also Klimatipps für den Alltag, von denen ihr euch ja vielleicht auch ein bisschen inspirieren lassen könnt, wenn ihr möchtet. Unser Deutschlandfunk Nova Reporter Johannes Döbbelt stellt sie vor.
Vielleicht erstmal eines vorweg. Jede und jeder Einzelne von uns, wir können nicht alles alleine reißen im Kampf gegen den Klimawandel. Das sagt auch das britische Forschungsteam. Vor allem Politik und Wirtschaft müssen vieles ändern, damit wir vorankommen. Aber auch jeder Konsument, gerade in den wohlhabenden Ländern der Welt, hat einen Einfluss. Und zwar gar nicht mal wenig, zeigt die Studie. Wenn wir alle 6 Maßnahmen konsequent umsetzen würden, könnten wir den weltweiten CO2-Ausstoß um etwa 25% senken. Das hier sind die Empfehlungen.
Erstens, großteils Pflanzen essen.
Klar, Fleisch ist schlecht fürs Klima. Ähnlich mies schneiden Milchprodukte ab. Butter zum Beispiel ist eines der klimaschädlichsten vegetarischen Lebensmittel überhaupt, weil man so viel Milch dafür braucht und dafür wiederum müssen viele Kühe gehalten werden. 1 Kilo Butter verursacht 23 Kilo an CO2-Emissionen.
Die Butter kann ich ja dann auch ersetzen durch Margarine beispielsweise oder auch durch Pflanzenöl.
Empfiehlt Tanja Leutz, Geschäftsführerin des gemeinnützigen Unternehmens CO2 Online. Wir müssen uns nicht alle vegan ernähren, sagt die britische Studie. Deutlich weniger Fleisch, weniger Milchprodukte und weniger weggeworfene Lebensmittel würden dem Klima schon helfen.
Zweitens, nicht mehr als 3 neue Kleidungsstücke pro Jahr kaufen.
Das ist mal ambitioniert, denn aktuell kauft jeder im Schnitt 60 neue Kleidungsstücke im Jahr. Aber weil die Textilindustrie einer der weltweit größten Klimasünder ist, können wir hier wirklich was ändern.
Drittens. Elektronikprodukte mindestens 7 Jahre benutzen.
Okay, das dürfte vor allem beim Smartphone vielen schwerfallen. Andererseits kann man sich ja schon mal fragen, braucht man wirklich immer das Neueste vom Neuesten? Beim Smartphone kann der Akku nach ein paar Jahren schon mal den Geist aufgeben, aber ein guter Laptop zum Beispiel kann ja durchaus mal 6-7 Jahre halten, wenn man ihn nicht für Hightech-Anwendungen braucht. Bei manchen Geräten ist aus Klimaschutzsicht aber auch ein Neukauf besser, etwa beim Kühlschrank, sagt Tanja Leutz.
In der Regel sagen wir eigentlich, wenn das Kühlgerät keine gute Effizienzklasse hat und 15 Jahre ist dann oder 12, 15 Jahre, dann rechnet sich in der Regel der Ersatz.
Und ein neuer kann dann locker wiederum 10 oder 15 Jahre lang halten.
Viertens, nicht mehr als ein Kurzstreckenflug alle 3 Jahre und maximal ein Langstreckenflug alle 8 Jahre.
Urlaubsmäßig könnte das zu schaffen sein. Alle 3 Jahre ein Kurzstreckenflug, bleiben noch 2 Urlaubsjahre mit dem Auto, dem Bulli oder besser natürlich noch mit Zug oder Fernbus. Und die ganz weiten Trips, zum Beispiel nach Australien, die macht man dann eben nur sehr selten. Und wenn schon fliegen, dann den Flug auch kompensieren, empfiehlt Tanja Leutz von CO2 Online.
Das soll kein Ablasshandel sein, aber es ist eine Möglichkeit, dass man dann diese CO2-Emissionen, die man selber verursacht, mit dem Flugzeug dann an anderer Stelle eingespart werden. Und dann kann man da gegensteuern.
Fünftens, werde dein Auto los. Und falls das nicht geht, kaufe nicht so schnell ein neues.
E-Autos sind zwar klimafreundlicher als Verbrenner, sagen die britischen Forscher, aber besser wäre es, die Zahl der Autos auf unseren Straßen insgesamt zu reduzieren. Gibt ja oft auch Alternativen. ÖPNV, Fahrradfahren, Carsharing nutzen, Fahrgemeinschaften bilden und so weiter. Und wer auf dem Land wohnt und nicht aufs Auto verzichten kann, der hat immer noch die Wahl, welches Auto er oder sie fährt, meint Tanja Leutz.
Es macht einen großen Unterschied, ob ich ein schweres Auto mit einer starken PS-Zahl fahre, also ein SUV, oder ob ich einen Golf fahre, dass das die Hebel sind, die ich auch entscheiden kann als Konsument.
Sechstens, hilft dem System, sich zu verändern.
Damit meinen die Studienautoren, tu zumindest ein bisschen was dafür, dass sich auch das große Ganze ändert und sich auch Politik und Wirtschaft bewegen. Zum Beispiel beziehe für deine Wohnung Ökostrom oder wechsel mit deinem Geld zu einer Bank, die auf nachhaltige ökologische Geldanlagen achtet. Und wenn du willst, dann mach noch mehr und werde zum Klimaaktivisten. Oder schreib einfach mal eine Mail an deinen Bundestagsabgeordneten und sag ihm oder ihr, was sich in der Klimapolitik ändern sollte.
Das Fazit.
6 Maßnahmen, die längst nicht alle leicht umzusetzen sind. Andererseits, weniger fliegen und weniger Fleisch essen zum Beispiel, das dürfte jetzt nicht so schwer sein und würde schon einiges bringen. Die Studienautoren fordern aber auch gar nicht, dass wir alle alles ändern. Sie sagen, versucht es einfach mal und fangt irgendwo an.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es sind Schlagzeilen, die meinen Kollegen Martin Schütz tief verunsichern. Affront gegen die mediterrane Küche oder Parmesan, Olivenöl. Italien sieht kulinarisches Erbe bedroht. Ihr merkt, es ist bedrohlich. Martin Schütz, was ist da los?
Es brodelt in Italien. Da fürchten nämlich die Anhänger der traditionellen Küche, dass der Nutri-Score Teilen ihrer Heiligtümer, also vor allem das Olivenöl und den Parmesankäse, in Misskredit bringt. Und im schlimmsten Fall sogar richtig bedroht.
Also wir reden hier von dem Nutri-Score. Der ist ja praktisch diese Lebensmittelampel auf der Verpackung von Lebensmitteln da drauf.
Genau der, der bei uns ja bisher nur freiwillig von Herstellern auf die Packung gedruckt wird. Und der soll ja eigentlich KonsumentInnen dabei helfen, dass sie sich gesünder ernähren. Also dazu wird das klassische Farbsystem genutzt, das wir auch aus dem Straßenverkehr kennen. Grün ist gut, gelb geht so und rot ist richtig schlecht. Alles soll ganz einfach und übersichtlich sein. Gute Nährstoffe werden mit schlechten Nährstoffen verrechnet und soll Käuferinnen und Käufern eben im Supermarkt anzeigen, ob ein Produkt eher empfehlenswert ist oder ob wir zumindest unter Gesundheitsaspekten die Finger davon lassen sollten.
Aber was für ein Problem haben die Anhänger von Olivenöl, zu denen ich mich ganz persönlich auch zähle, muss ich sagen, jetzt mit dem Nutri-Score.
Eben, dass das Olivenöl eben schlecht bei dem Nutri-Score abschneidet und sich damit möglicherweise natürlich auch irgendwann Image-Schaden kriegt und schlechter verkaufen lässt. Es ist nämlich nicht so, dass alle Lebensmittel miteinander verglichen werden. Also, dass dir gut schmeckende Olivenöl beispielsweise mit einer Tüte frittierten Schokoriegeln oder so, das funktioniert anders, sagt Ute Gomm, Ernährungsexpertin der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.
Bei dem Nutri-Score ist es so, dass man nur Produkte oder Lebensmittel innerhalb einer Lebensmittelgruppe miteinander vergleichen kann. Das heißt, Sie können nur, wenn Sie vor dem Supermarktregal stehen, die Joghurte miteinander vergleichen, also oder wenn Sie am Tiefkühlregal stehen, wenn Sie Pizzen miteinander vergleichen, aber man kann nicht eine Pizza mit einem Joghurt vergleichen.
Und da stehen Öle dann halt vor Problemen.
Weil?
Ja, weil eben bei dem Nutri-Score alle Inhaltsstoffe bewertet werden und in Ölen sind eben auch viele Fette enthalten.
Also bestimmte Lebensmittel bekommen einfach gar nicht ein besseres Ergebnis als ein C. Da kann man dann per se nichts machen. Also Fette oder Speiseöle oder Käse würde niemals über ein C hinauskommen.
Und auch wenn diese Öle ja zum Beispiel Teil einer gesunden Ernährung sind, wenn wir denn eben gute Öle in Maßen konsumieren.
Das heißt, der Nutri-Score soll bald kommen und dann war es das mit dem guten Image der italienischen Küche oder wie?
Nein, also die Italiener, die wehren sich eben massiv gegen den Nutri-Score. Die italienische Wettbewerbsbehörde hat beispielsweise Untersuchungen gegen Lebensmittelunternehmer eingeleitet, die den Nutri-Score schon jetzt verwenden wollen. Die Italiener wollen nämlich ein eigenes Label, was dann nochmal etwas differenzierter ist und das soll sich europaweit durchsetzen. Das Problem aus Sicht der italienischen Herstellerinnen und Hersteller und den PolitikerInnen ist, dass die EU möglicherweise bis Ende diesen Jahres die Lebensmittelindustrie dazu verpflichten könnte, dass der Nutri-Score auf den Lebensmittelpackungen draufkommt. Und deswegen gibt es jetzt schon mal eben diesen massiven Ärger.
Aber Öl, Käse gibt es ja jetzt auch nicht nur in Italien, muss
man
sagen.
Das ist völlig korrekt bemerkt. Ja, und deswegen, man mag es kaum glauben, auch Franzosen regen sich auf. Und die Franzosen, das ist kurios, Frankreich ist eigentlich ja die Heimat des Nutri-Scores. Aber auch da gibt es Widerstand, zum Beispiel von Herstellern von Käse. Laut FAZ sehen die nämlich ein ähnliches Problem auf sich zukommen, wenn in ganz Europa auf ihre Waren eben diese Farben des Nutri-Scores drauf gepinnt werden.
Eigentlich soll der Nutri-Score uns KonsumentInnen dabei helfen, dass wir gesunde von ungesunden Lebensmitteln unterscheiden können. Das verärgert in Italien und Frankreich jetzt aber die Produzenten zum Beispiel von Öl und Käse. Warum? Die Details hatte Martin Schütz für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie anstrengend Lernen ist, wissen wir alle aus der Schule oder aus der Uni oder aus der Ausbildung. Wenn wir, keine Ahnung, 10 Seiten mit Vokabeln, Begriffen oder Texten für eine Prüfung auswendig lernen mussten. Ich war sehr gut darin, das, was ich gelernt hatte, nach der Prüfung sofort wieder aus meinem Hirn zu löschen. Also unbewusst leider. Und Bildungsforschende zeigen in den Scientific Reports jetzt, dass wir uns Inhalte besser merken können, wenn sie uns selbst betreffen. Warum das so ist und was wir sonst machen können, um uns Sachen besser merken zu können und auch langfristiger, darüber habe ich mit Neurowissenschaftler Boris Konrad gesprochen. Boris, warum können wir uns Dinge, die uns selbst betreffen, besser merken?
Ganz allgemein können wir uns Dinge besser merken, die bei uns was auslösen. Und das, was uns betrifft, da ist natürlich auch schon viel da im Gehirn und da kann dann leichter angeknüpft werden. Darum bedeutet das mehr für uns und prägt sich besser ein.
Was heißt das konkret? Da kann besser angeknüpft werden. Also was passiert dann in unserem Hirn, wenn wir uns sowas merken wollen?
Wenn wir uns was merken wollen, kommt es erstmal über die Sinne rein und kommt erstmal in das Arbeitsgedächtnis. Da passiert viel kurzfristig, aber da passiert noch nichts, dass sich im Gehirn was ändert. Das passiert erst dann, wenn wirklich Verbindungen entstehen, also Langzeitgedächtnis aufgebaut wird. Dafür muss das, was neu ist, mit dem verbunden werden, was schon da ist.
Mhm. Und dann? Was passiert dann?
Im Idealfall entstehen dann Verbindungen, die das Gehirn auch wiederfinden kann, wenn wir die Informationen später verwenden möchten. Also alles, was wir gespeichert haben, liegt nicht an einer Stelle, sondern ist immer in den ganzen Verbindungen im Gehirn enkodiert, also abgespeichert. Und darum ist es so wichtig, dass etwas, was wir uns wirklich merken wollen, bewusst auch mit sehr vielen Dingen Anknüpfung findet, weil desto mehr Verbindungen, desto sicherer bleibt es dann auch langfristig im Gehirn drin.
Was kann denn dann auch helfen, damit man sich Dinge wirklich einfacher merken kann? Also welche Tipps kann man dann noch geben?
Ganz allgemein können wir Dinge, die wir uns einprägen wollen, ja, eine Verbindung geben, zum Beispiel mit einem Ort, den wir gut kennen. Das wäre auch was, was uns betrifft, vielleicht die eigene Wohnung. Andere sind vielleicht mehr auf der Arbeit als in der eigenen Wohnung, das geht dann auch. Aber ein Ort, der bei uns gut abgespeichert ist. aber auch andere Menschen, Emotionen, Bilder funktionieren sehr gut.
Kannst du da mal ein Beispiel machen, also wie man dann so eine Verbindung, weiß ich nicht, zu einem Raum oder auch zu einer Person am besten schafft?
Na klar, wenn dir jetzt vielleicht gerade jemand am Telefon sagt, hey, ich möchte dich einladen, sprich doch mal mit mir am Dienstag um 14 Uhr, dann ist das eine Information, die erstmal nur so für sich steht. Mhm. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass ich diese Person, die mich gerade anruft, bei mir in der Küche habe und die leistet mir gerade gute Dienste beim Essen vorbereiten und zwar will ich für 14 Menschen was kochen, dann weiß ich, aha, es ist verbunden mit einer Stelle, die ich kenne bei mir im Kopf, meiner Küche, hat damit eigentlich nichts zu tun. Und trotzdem hat die Information jetzt einen Ort und auch noch eine Emotion bekommen. Und ich kann mir merken, Dienstag, 14 Uhr, das war's.
Okay, das heißt, es geht überhaupt nicht darum, dass das wirklich alles was miteinander zu tun haben muss, sondern es geht einfach nur darum, irgendwelche Verbindungen herzustellen und Dinge miteinander zu verknüpfen.
Wenn es was damit zu tun hat, ist natürlich umso besser. Mhm. Wenn es ja aber eine lose Information ist, auch Namen, Passwörter und so weiter, die haben halt von alleine nichts mit dem zu tun. Aber ich kann es machen, ich kann es erzeugen, durch Bilder, durch Gedanken. Und das hilft dann sehr gut.
Ich bin sehr gut darin gewesen, Dinge mir erstmal kurz zu merken, die dann auch vielleicht mal abzurufen, die dann aber wirklich wieder zu vergessen. Also wenn ich mir alles gemerkt hätte, was ich jemals gelernt habe, dann wäre ich jetzt eine sehr kluge Person, was ich nicht unbedingt bin. Wie schaffen wir das denn, uns Sachen auch wirklich langfristig besser zu merken?
Jetzt muss ich erstmal sagen, zum Glück hast du dir das nicht alles gemerkt, weil du wärst dann kein kluger Mensch, sondern völlig überfordert, weil das Gehirn einfach dadurch besser funktioniert, dass es eben auch mal Dinge rausschmeißt. Mhm. Blöd ist also nur, wenn es Dinge rausschmeißt, die wir gerne behalten hätten.
Ja.
Und da hilft es ganz besonders, selber es aktiv zu wiederholen. Damit meine ich, man muss sich selber dran erinnern. Und das kann so simpel sein, wie nach so einem tollen Stück im Radio, wie jetzt gerade, sich nochmal kurz zu fragen, was habe ich da eigentlich gehört? Mhm. Was war daran jetzt so interessant oder neu für mich? Oder wenn ich vielleicht ein Meeting hatte, ein Gespräch gefolgt bin, nicht sofort ins Nächste springen. Gerade in den Zeiten kennen das viele vom Rechner dann zu Hause, das Nächste ist schon wieder offen. Kurzen Moment nehmen, nochmal zu überlegen, worum ging es eigentlich gerade? Weil dann merkt das Gehirn, aha, ich habe mich selber daran erinnert, das scheint irgendwie wichtig zu sein. Und tatsächlich passiert dann auch im Schlaf danach, wenn wir gar nicht bewusst damit uns beschäftigen können, ganz viel, dass die Information wirklich einen Platz im Langzeitgedächtnis bekommt und eben nicht wieder rausfliegt.
Ich finde sehr, sehr gut an dem Gespräch mit Boris, dass es vollkommen okay ist, wenn man sich Dinge nicht alle langfristig merkt. Das hat mich sehr beruhigt nach dem Gespräch. Warum wir uns Dinge besser merken, wenn sie mit uns selbst zu tun haben und was es sonst für Strategien gibt, damit unser Hirn schneller lernt. Das haben wir geklärt mit Neurowissenschaftler Boris Konrad.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.